Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Heute mein Gast, die österreichische Diplomatin Dr. Eva Nowotny.
Ja, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Sehr gerne. Wir sind per Du, weil wir kennen einander seit vielen Jahren. Frau Dr. Nowotny ist auch Mitglied seit vielen Jahren im Vorstand von Care Österreich. Aber bevor wir in unser Gespräch einsteigen, möchte ich unseren heutigen Gast gerne kurz vorstellen. Dr. Eva Nowotny ist eine renommierte österreichische Diplomatin und Wissenschaftlerin. Sie studierte Geschichte und Germanistik an der Universität Wien und begann ihre diplomatische Laufbahn im österreichischen Außenministerium. Im Laufe ihrer Karriere war sie unter anderem Botschafterin in Frankreich, Großbritannien und den USA. Nach ihrer diplomatischen Tätigkeit engagierte sich Frau Dr. Nowotny in der Wissenschaft und war Präsidentin des Universitätsrats der Universität Wien. Sie ist bekannt für ihr Engagement in der internationalen Politik und Bildung. Frau Dr. Nowotny ist zudem Mitglied und Vorsitzende mehrerer renommierter Organisationen und Stiftungen, wie bereits erwähnt, darunter auch seit vielen Jahren Mitglied des Vorstandes von Care Österreich und engagiert sich für die Verständigung zwischen Kulturen und Nationen. Liebe Eva, ich freue mich auf unser Gespräch und ich möchte schon jetzt ein bisschen zurückgehen in deiner Laufbahn. Was hat dich damals wirklich dazu bewogen, dich für den diplomatischen Dienst nicht nur zu interessieren, sondern auch zu qualifizieren? Wie hat das alles begonnen?
Es hat alles begonnen ein bisschen mit meinem Studium, also das Geschichtestudium. Und ich habe mich in der Arbeit dann sehr konzentriert auf diplomatische Staatengeschichte, Geschichte des 19. Jahrhunderts, Geschichte der Diplomatie auch ein bisschen, war also eine Art von Vorbereitung. Ja. Ich bin aber, nachdem ich mein Doktorat hatte, einmal 4 Jahre an der Universität geblieben und habe einen Assistentenposten bekommen, habe aber dann zunehmend doch festgestellt, ich bin eigentlich nicht der wirkliche Typ für wissenschaftliche Arbeit. Mhm. Ja. Also das immer enger recherchieren von kleineren Dingen und noch einmal tiefer hineingehen und noch einmal tiefer hineingehen. Ich bin doch eher immer jemand gewesen, der gerne ein bisschen Aktion um sich herum hat. Und war also dann mit einer Position an der Universität nicht mehr sehr zufrieden. Und habe dann durch Zufall die Ausschreibung gesehen für die Aufnahmeprüfungen in das Außenministerium. Das ist ein sehr rigides Prüfungssystem. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt. Und das war insofern ein Ausnahmefall, weil zu dieser Zeit das Außenministerium die Beschränkung gehabt hat auf Absolventen Jus, Staatswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Und die Geschichte war nicht vorgesehen. Ja? Und es musste dann, obwohl ich die Aufnahmeprüfung dann gut bestanden habe und alles erledigt war, musste es noch einen eigenen Beschluss geben, dass ich also mit einem philosophischen Doktorat in das Außenministerium eintreten kann. Und das ist dann, also ich habe im Außenministerium am 1. März 1973 begonnen.
Das ist ja eigentlich, wenn ich sagen darf, schon sehr lange her.
Ist schon sehr lange her.
War das damals eigentlich ungewöhnlich, dass du als Frau diese Karriere angestrebt hast?
Nein. Also wir waren damals in diesem Aufnahmeverfahren eine Handvoll von jüngeren Frauen, die zur gleichen Zeit im Ministerium begonnen haben, sind jetzt alle gemeinsam mehr oder weniger in Pension gegangen. Aber haben alle eine sehr schöne Karriere gemacht.
Also es war nicht ungewöhnlich.
Es war ungewöhnlich in dem Sinn, dass sich das Außenministerium doch, oder die Diplomatie an und für sich, geöffnet hat für Frauen. Ja? Frauen haben in der Diplomatie, wenn du die Geschichte schaust, immer eine große Rolle gespielt. Aber immer ein bisschen in der zweiten Reihe, in den Kulissen, gesellschaftlich und so weiter. Das war immer da, ja. Aber jetzt waren wir dann auch strukturiert sozusagen im Prozess drinnen.
Und für diese Laufbahn. Macht ja nicht die Prüfung und wird dann Diplomatin sofort, sondern vergeht ja noch ein bisschen Zeit.
Es gehen ja also die Stufenleiter der Hierarchie ist relativ rigide und es braucht seine Zeit. Nicht? Aber es hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass du im öffentlichen Dienst natürlich nach anderen Vorgaben umgehst. Also Diskriminierung von Frauen, in dem Moment, wo du mal drinnen bist, gibt es da nicht mehr. Nicht?
Auch nicht bei der Bezahlung.
Auch nicht bei der Bezahlung. Das geht
schon in den 70er Jahren.
Ja. Obwohl ich schon sagen muss, ich habe also an der Universität dann also mit Prüfungsgeldern und Vorlesungsgebühren und so ein sehr ansehnliches Gehalt in den 70er Jahren gehabt. Und im Außenministerium hat es lange gedauert, bis ich wieder so eingestuft war, dass ich dieses Niveau erreicht habe. Mein erster Gehaltszettel im Außenministerium, man dachte, jetzt werde ich verhungern, so ungefähr.
Aber das ist Gott sei Dank nicht passiert.
Hat sich dann doch eingespielt.
Wie lange hat es denn gedauert, bis du wirklich Botschafterin warst und selber in der ersten Reihe?
Ich hab meinen ersten Botschafterposten dann genommen, es war Paris, 1992.
Also es war fast 20 lange, Jahre.
Nicht? Vorher war ich jahrelang in Kairo, dann war ich 6 Jahre bei den Vereinten Nationen in New York und dann etwas, was du also in deiner Einführung nicht gesagt hast, ich war 9 Jahre lang außenpolitische Referentin des Bundeskanzlers.
Ach, das wäre jetzt noch gekommen.
Ich habe 9 Jahre am Ballhausplatz für den Bundeskanzler gearbeitet. Und bin aus der Position dann 1992 nach Paris geschickt worden.
Das heißt, du hast wirklich ein großes Fundament gehabt, bevor du Botschafterin geworden bist,
ja,
oder?
Ja, also die ganze Berufslaufbahn und jede Phase, durch die du da durchgehst, ist eine Art von Vorbereitung.
Jetzt haben sehr viele Menschen so prägende Erlebnisse, gerade in ihren ersten Berufsjahren. Hat es das bei dir auch gegeben, wo man wirklich sagt, also das hat mich massiv beeinflusst,
Es war zum Beispiel, was du sagst, prägende Erlebnisse. Es war für mich schon ein prägendes Erlebnis, dieser erste Auslandsposten in Ägypten. Ja? Also dieser Einstieg, auch als junge Diplomatin sozusagen, dieser Einstieg in eine völlig andere Kultur, in eine ganz alte Geschichte, ja, die Erfahrungen mit einem Entwicklungsland, was ja auch also für uns jetzt im Kern interessant ist, aber ein Entwicklungsland doch in einer besonderen Situation, auf einem relativ hohen Niveau, nicht? Die politischen Spannungen im Nahen Osten, so, das kam alles zusammen. Und das war schon ein prägendes Erlebnis. Also bis heute habe ich so schöne Erinnerungen an diese Jahre in Kairo, die wirklich ein Schlüsselerlebnis waren für jemanden, der da gerade neu aus Wien hinausgeschickt wird.
Aber das ist wirklich sehr, sehr interessant, dass das viele, viele Menschen mit interessanten Laufbahnen haben, so eine prägende Phase in ihrem Leben, die sie dann wirklich das ganze Leben durchbegleitet. Ja. Möchtest du, wie du politische Beraterin warst, das ist ja heute etwas, wo ich sagen würde, das ist vielleicht gar nicht so ein sehr gut angesehener Job heute mehr, oder?
Ja.
War das damals schon noch anders, oder?
Das war völlig anders. Mhm. Das war völlig anders. Also die Arbeit, erstens einmal muss man sagen, es war die Situation insofern auch anders, dass wir sehr kleine Büros gehabt haben. Wir haben also sehr eng mit dem Regierungschef zusammengearbeitet. Wir waren im Kanzlerbüro, ich glaube, wenn wir reden, 5 Leute. Ja?
Das wäre heute unvorstellbar.
Mit heute sind 50, 60. Und dadurch auch dieser Ansehenverlust, weil es dann kommen Intrigen und alle möglichen persönlichen Spiele.
Sag uns doch unseren Hörern und Hörerinnen, für welchen Bundeskanzler du gearbeitet hast.
Ich habe angefangen 1983 für Bundeskanzler Sinowatz. Das war aber nur 3 Jahre, weil er dann zurückgetreten ist. Und habe dann weitergearbeitet für Bundeskanzler Warnecki. Und das war schon, muss ich sagen, also, wenn du sagst, prägende Erlebnisse, eine äußerst prägende Zeit. Also ich habe 1983, bitte erinnern wir uns, wie die Welt damals ausgeschaut hat. Ja. Ja, und 1992, wie ich weggegangen bin, hat es keinen Warschauer Pakt mehr gegeben, es hat keine Sowjetunion mehr gegeben, es hat keinen Eisernen Vorhang gegeben, Österreich ist in die Europäische Union.
Also 89, der große Umbruch.
Das war eine so, und diese Zeit von der Warte Ballhausplatz mitzuerleben und bis zu einem gewissen Grad auch mitzugestalten, das war schon was ganz Unglaubliches. Es war ganz unglaublich. Auch die Leute, die du da kennengelernt hast und so. Es war eine, also ich, nicht ein einziger Moment ist da vergessen.
Also auch das eine prägende Phase.
Ja, da geht die Bandbreite von Arafat bis zu Indira Gandhi, ja, und Olof Palme und so weiter. Es waren große Persönlichkeiten, mit denen wir es da zu tun gehabt haben. Es waren wunderbare Erfahrungen.
Was gibt es Schöneres, als wenn man über seine eigene berufliche Laufbahn sagen kann, das waren wunderbare Jahre, oder?
Ja, wobei ich schon, sagen wir, ich sage es auch mit großer Dankbarkeit, ich habe einfach unglaublich viel Glück gehabt. Nicht? Es war, dass die Dinge, das ist ja nicht ausgemacht von vornherein, ja, dass alles so zum richtigen Zeitpunkt passiert, ja, dass ich also von Paris dann weitergehen konnte nach London, dann wieder zurück nach Wien, interessante Funktionen in der Zwischenzeit im Außenministerium, dann Washington als Abschluss, das war also irgendwie, und was ich nicht vergessen darf, was auch als für mich ein sehr formatives Erlebnis war, 26 Jahre bei der UNO. Weil das war ja eigentlich auch die Vorbereitung, wie ich dann ins Kanzlerkabinett gekommen bin, dass ich einen Stock von Erfahrung gehabt habe, eine Basis, also mit internationalen Kontakten, aber auch mit Erfahrungen mit allen Problemen der Welt, weil das kam alles bei der UNO irgendwie zusammen.
Ja.
Und das hat schon sehr, sehr geholfen.
Bleiben wir doch einen Moment bei den Vereinten Nationen. Das war für mich auch immer sehr etwas sehr positiv besetztes, etwas, dass man absolut überzeugt ist, dass man das benötigt. Ja. Vielleicht irre ich mich, aber mir kommt vor, das erodiert ein bisschen. Das Image der UNO in den letzten Jahren, jetzt gipfelnd natürlich mit der ganzen UNO-Debatte und vielen anderen Debatten. Also für mich ist die Institution irgendwie erodiert und verliert wahnsinnig an Ansehen und das macht mir große Sorgen.
Ja, da bist du nicht allein, das macht uns allen eine sehr große Sorge. Also zumindest allen, die an Multilateralismus und internationaler Zusammenarbeit gipfeln in den Vereinten Nationen so interessiert sind. Ich bin selber sehr besorgt über die Entwicklung und bin eine große Verfechterin des Multilateralismus sozusagen.
Mit allen Schwächen, die er hat.
Mit allen Schwächen, die er hat. Aber ich meine, das System der Vereinten Nationen ist nur so stark, wie es die Mitgliedstaaten zulassen. Nicht? Und wir haben leider im Moment eine Atmosphäre, die also gerade die internationale Zusammenarbeit nicht so in den Vordergrund stellen. Und das wird, fürchte ich, stärker werden. Denn unter der Regierung Trump, und das zeichnet sich ja schon ab in vielen Wortmeldungen, da geht es eher dann um Dealmaking zwischen starken Männern, ja, die also sich die Welt dann einteilen wieder und die Konflikte auf diese Art und Weise schlichten. Und das geht zu Lasten eines internationalen Systems an Governance auch, an Rechtsstaatlichkeit und einer Rechtsordnung, auf die man sich verlassen kann und die gerade für kleinere Staaten, und wir sind in der Europäischen Union alles kleinere Staaten, auch wenn wir es manche nicht wahrhaben wollen, aber wir sind angewiesen auf eine stabile internationale Ordnung, um uns entwickeln zu können.
Wir können die Deals nicht selbst ausmachen, als einzelne Europäer.
Nein, können wir nicht.
Und wir sind darauf angewiesen, auf eine gute Struktur. Ich komme jetzt, CARE arbeitet unter UN-Mandat seit vielen Jahren. CARE ist auch sehr stolz drauf. Das heißt, wir sind eine der Organisationen, die im Falle von Katastrophen übernimmt dann entweder die UN oder die jeweilige Regierung in dem Land das wird dann immer ad hoc ausgemacht, die Koordination von zum Beispiel Katastrophenhilfsmaßnahmen. Und auch wir sehen, dass es also zunehmend schwieriger wird, sich in diesem Bereich also wirklich auch aufeinander verlassen zu können. Ja. Also es wird immer schwieriger und unvorhersehbarer. Bevor wir da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wie bist du denn zu deinem ehrenamtlichen Engagement als Vorständin von Care Österreich, wie bist du denn damals dazu gekommen? Das sind schon sehr viele Jahre.
Ja, das ist schon ziemlich viele Jahre her, ja. Nein, erstens muss ich dazu sagen, ich bin 1944 geboren, ja, und Care und das Care-Paket ist einfach ein fixer Bestandteil meiner Kindheit gewesen. Also ich bin in Wien aufgewachsen, im Wiener Nachkriegszeit, ja, und das Care-Paket war, also in unserem Bewusstsein war einfach immer da, ja, dass wir Hilfe von außen bekommen haben in einer äußerst schwierigen Situation. Ich kann mich erinnern, ich war in der ersten Volksschulklasse und da gab es ein Foto von unserer Klasse und wir hatten alle so Jumpsuits an, die wir aus Care-Paketen bekommen haben. Wir haben ausgeschaut wie eine Junior-Strafkolonie aus Sing Sing, so gestreifte Abzüge. Aber es war eine große Hilfe, ja. Es war eine große Hilfe. Und, insofern bin ich mit Care groß geworden, ja. Ich bin dann 2008 nach Washington in Pension gegangen. Das war sozusagen durch Zeitablauf erledigt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und ich wollte also mich in verschiedenen Dingen engagieren, unter anderem auch in einem humanitären Bereich. Und Care war da für meine erste Wahl, ein bisschen auch begünstigt durch den damaligen Vorsitzenden des Vorstandes, Botschafter Reisch, mit dem ich befreundet war und der ein großer Botschafter im Außenministerium war und der mich auch sehr dazu überredet hat, das zu tun. Und ich habe dann diese ersten Jahre nach meiner Pensionierung gearbeitet, auf der einen Seite eben für Care und nebenbei auch für ein paar andere Institutionen, aber auch für die UNESCO.
Das weiß ich.
Und ich war Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission 9 Jahre lang. Und das hat alles sehr gut zusammengepasst, ja. Das war, auch die UNESCO macht ja in Wirklichkeit Entwicklungsarbeit, wenngleich auf einem sehr spezifischen Bereich,
ne? Ja.
Kulturbereich, genau. Wissenschaft, Bildung, Analphabetismus und so. Das sind ja auch alles Dinge, die mit Care zu tun haben und so. Das hat also alles sehr gut zusammengepasst.
Würdest du sagen, weil auch ich bin, auch wenn ich eine andere Generation bin, mit sehr einer positiven USA-Haltung aufgewachsen. Auch meine Eltern, das waren 39er Jahrgänge, haben mir vom Care-Paket erzählt, lange bevor ich gewusst habe, dass ich einmal bei Care eine Rolle spielen darf. Würdest du sagen, dass es auch das Positive oder die Hingewandtheit zum transatlantischen Bündnis ein bisschen unterstützt hat?
Das glaube ich schon. Also gerade für die Generation, ja, die das noch selbst erlebt hat. Schau, jetzt ist auch andere Dinge. Ich bin in meiner Schulzeit. Es ist kein Jahr vergangen, dass wir nicht einen Film gesehen hätten in der Schule über die Aufbauleistungen aus dem Marshall Fund, ja?
Und die Pakete waren ja später ein Teil von Marshall Plan.
Das war ein Teil davon. Also dieses ganze Bewusstsein, da ist ein riesiges Land, das uns hilft, ja? Das hat also schon sehr, sehr geprägt. Dann wird natürlich, gehst du auf eine andere Ebene und es wird alles rationaler und du schätzt die Zusammenarbeit mit den USA sicherheitspolitisch, kulturell, wissenschaftlich in allen Bereichen. Aber diese positive Grundeinstellung, die heutzutage viele nicht mehr haben, die in erster Linie sich erlauben, sehr USA-kritisch zu sein, die haben wir da schon mitgenommen aus der Periode.
Haben ja vielleicht auch die USA einen anderen Blick auf uns. Also wir hören ja jetzt, dass der pazifische Raum viel stärker im Fokus, im Interesse des Fokus steht und dass auch der Blick vieler Persönlichkeiten in den Vereinigten Staaten nicht notwendigerweise in erster Linie auf Europa gerichtet ist.
Nein, das ist vollkommen richtig. Das geht jetzt schon seit einiger Zeit. Auch Obama hat da schon den Fokus völlig verändert. Es macht auch Sinn. Ja? Also man muss sich nur mal eine, so zum vor Augen halten, eine Weltkarte. Mhm. Ja? Da gibt es also diese Landmass, ja? Russland, China, enorm große Ausdehnung, Bevölkerungsreich, Indien, Amerika, und dann gibt es dieses kleine Stückel, ja, und das ist Europa, der Europäischen Union. Und insofern muss man schon sagen, jeder, der die USA ein bisschen kennt, wenn du mal an der Westküste gewesen bist, nicht immer nur schaust nach New York, ja,
natürlich,
aber mal nach Seattle, Los Angeles, da ist also China, Japan schon sehr nahe. Mhm. Und dass da auch sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch, wirtschaftspolitisch der ganze pazifische Raum natürlich hohe Priorität hat, ist verständlich. Ich möchte allerdings doch etwas dazu sagen, dass die Johns Hopkins Universität gibt jedes Jahr einen Zustandsbericht heraus über die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen. Und nach diesem Bericht kommst du zu dem Schluss, dass Europa und die USA eigentlich nicht mehr zwei getrennte wirtschaftliche Einheiten sind, sondern so vernetzt und so zusammengewachsen sind, dass du wirklich von einer Transatlantic Economy sprechen kannst.
Ja? Was ja für uns auch absolut erstrebenswert ist.
Für uns ganz wichtig und ganz erstrebenswert. Und wir haben also sicherheitspolitisch und wirtschaftspolitisch, ganz abgesehen von den vielen menschlichen Beziehungen, jedes Interesse, also diese Beziehung stabil zu halten.
Mhm. Stabil halten ist ein gutes Stichwort, denn wir leben in einer Zeit, die jetzt nicht nur auf heuer beschränkt ist, sondern schon die vergangenen letzten Jahre, wo wir eigentlich Multikrisen sehen. Und CARE ist ja ein First Responder, also eine Katastrophenhilfsorganisation, aber auch eine Organisation, die gewisse Entwicklungsziele umsetzt, allen voran die Arbeit besonders mit Mädchen und Frauen, natürlich nicht ausschließlich, ich sag's immer wieder an dieser Stelle. Wenn du dir das anschaust, und es werden ja immer mehr Konflikte, Krisen, und es bleibt alles so lange. Wir sprechen also von chronischen Konflikten. Wenn du dir das so anschaust, glaubst du, dass wir auch in Zukunft da überhaupt noch eine Rolle spielen können, auch als Institution, wie CARE ist? Wir sind politisch unabhängig, wir sind religiös unabhängig, wir sind weltweit tätig, natürlich verarbeiten wir sehr viel institutionelles Geld. Also wir haben natürlich viele Berührungspunkte mit der Politik. Aber glaubst du, dass wir da noch eine Rolle spielen können angesichts der Vielzahl der Konflikte?
Ich glaube es, weil ich es hoffe. Das wäre so ungefähr die richtige Antwort. Nein, eigentlich, also ernst gesagt, ich bin überzeugt davon, dass eine Organisation wie CARE eine absolut positive Rolle spielen kann. Was mich bei CARE immer sehr fasziniert hat, ist diese zwei Schienen. Dass du auf der einen Seite dieses First Responder in humanitären, in menschlichen Krisensituationen, ja, dass aber dann eine zweite Ebene dazukommt mit einer längerfristigen entwicklungspolitischen Perspektive. Und da, und das ist ja, der Vorstand ist hier so ganz einstimmig unterwegs, dass ein besonderer Fokus auf die Situation von Mädchen und Frauen gelegt wird, ist etwas sehr, sehr Positives, sehr Erfreuliches. Was mich also auch bestärkt in der Annahme, dass wir in Zukunft eine Rolle spielen werden, ist einfach die Tatsache, dass wir so viel Gelder und Unterstützung bekommen für unsere Arbeit aus der Europäischen Union.
Das ist unser wichtigster Partner, das Echo
und so weiter, ein ganz wichtiger Partner ist. Mhm. Und wir gleichzeitig aber auch von der Entwicklungshilfestruktur in Österreich, Außenministerium ADA, als ernstzunehmender Partner gewürdigt werden. Und das ist schon ein Gütesiegel, glaube ich, das auch für die Zukunft sicherstellt.
Ja. Das hoffe ich auch. Und du hast gesagt, alle sind sich einig, dass Geschlechtergerechtigkeit also ganz, ganz wichtig ist für Entwicklung, für Frieden, eigentlich für alle Prozesse, mit denen wir zu tun haben. Auch da kommt mir vor, machen wir gerade nicht jetzt seit der US-amerikanischen Wahl, sondern generell machen wir gerade große Rückschritte. Und es wird immer mehr bezweifelt, ob das denn wirklich so wichtig ist. Jetzt nicht von Care, aber von vielen anderen Stakeholdern. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass man da dran bleibt?
Also ich glaube, dass es entwicklungspolitisch ganz wichtig ist. Du kannst nicht die Hälfte der Menschheit sozusagen von der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung ausschließen. Das ist liegt auf der Hand. Ja, wir wissen auch die bedeutende Rolle, die Frauen als kleine Unternehmerinnen und so weiter im wirtschaftlichen Transformationsprozess spielen, ja, stabilisierend, ja. Es sind die Frauen, die letzten Endes dann schauen, dass die Kinder erzogen werden, dass es ein gewisses Element an Bildung gibt und so weiter. Das sind alles wahnsinnig wichtige Leistungen. Und es ist ja zum Beispiel der Arab Development Report, hat aus der arabischen Welt, ja, die arabische Welt selbst geschrieben, die sind zur Schlussfolgerung gekommen, ohne eine wirkliche Einbeziehung der Frauen in die wirtschaftliche Entwicklung wird's nicht gehen, ja. Und man sieht ja, also als Gegenbeispiel in Afghanistan, wo die Frauen zurückgedrängt werden in eine Rolle, ich meine, das war nicht einmal Mittelalter.
Nein, ja, absolut.
Das ist so, geht ja schon in die Steinzeit wahrscheinlich, nicht? Also, insofern bin ich fest davon überzeugt, dass, und das war auch der Ansatz bei der UNESCO, also eine Alphabetisierung bei den Frauen, ja, so wichtig als Entwicklungsinstrument.
Also du würdest auch sagen, dass Bildung schon einer der wichtigen, ganz der großen wichtig. Schlüssel ist.
Ganz wichtig. Bildung und die Ermöglichung der Verselbstständigung. Ja? Das geht aber Hand in Hand. Mhm. Durch mehr Bildung kommt mehr Selbstbewusstsein, durch mehr Selbstbewusstsein kommt mehr Mut. Und muss ja oft in ich denke jetzt, Situationen in Afrika zum Beispiel, wo Menschen ausbrechen müssen aus einer wirklichen Notsituation, nicht? Und wo du also wirtschaftliche Zustände hast, wo die nur überleben von einem Tag zum anderen. Mhm. Und wo es eine große Kraftanstrengung bedeutet, dass man aus diesem System ausbricht. Aber ich glaube, dass also gerade in dieser Sache die Ermächtigung von Frauen eine ganz bedeutende Rolle spielt.
Weil du gerade die Situation in manchen afrikanischen Ländern, ich denke besonders an die Sahelzone, also in Niger zum Beispiel, wo Care Österreich tätig ist, ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es ist ohne Zweifel das trockenste, wasserärmste Land der Welt nach den letzten Statistiken. Wir haben immer noch eine Geburtenrate von 7 Kindern im Schnitt, eine Lebenserwartung von unter 50 Jahren. Also es wäre hoch an der Zeit, dass da Männer und Frauen mehr Zugang zu Bildung hätten und nicht so, wie du es beschrieben hast, in einer von Tag zu Tag dahin lavierenden landwirtschaftlichen Situation sind, wo sie wirklich nur ums Überleben kämpfen. Also viel mehr ist da gar nicht möglich. Und eines der Tools, das Care verwendet, sind eben diese Kleinsprachgruppen, die wurden auch erfunden, ich glaube sogar in Niger oder in Westafrika, von einer ehemaligen Care-Mitarbeiterin, wo Frauen, aber auch Männer, aber in erster Linie Frauen, anfangen mit Kleinstbeträgen, bitte, wir reden hier am Anfang von Centbeträgen, die angespart werden, in Gruppen verwaltet werden und wo dann Investitionen gemacht werden, die dann halt auch dieses karge Leben irgendwie ein bisschen nach vorn bringen und bereichern. Also dort, wo wirklich sehr viele Spargruppen sind, hat sich ein kleines bisschen etwas verbessert und vor allem die Lebenssituation der Familie, weil es ist nicht immer so, aber im Allgemeinen lassen Frauen das, was sie erwirtschaften, schon der Familie eher zukommen.
Also da mache ich einen kleinen anekdotischen Schlenker. Denn diese Art von Kleinsprachvereinen hat es in Europa ja auch gegeben. Also in Österreich hat das auch. Ich erinnere mich an meine Großmama, die selbstverständlich Mitglied war in so einer kleinen Sprachgruppe, wo jedes Monat oder jede Woche irgendwas eingezahlt wurde. Am Schluss hat man irgendwas mit dem Geld gemacht. In England gab es das auch. Mhm. Ja. Also es war schon sozusagen auch ein bisschen im Bewusstsein, dass es ein ganz guter Weg ist, um ein bisschen Geld anzusparen und irgendwas damit tun zu können. Weil du Nische erwähnt hast, ich glaube, da kämpfen die Menschen nicht nur ums Überleben aus wirtschaftlichen Gründen, das ist auch ein politischer Morast.
Absolut.
Ja, der sich dort aufgetan hat. Also die Franzosen rausgeschmissen, Russen eingeladen, islamische Milizen, die marodieren und hier durchs Land gehen. Also es ist, da gibt's auch ein politisches, Hindernis für eine vernünftige Entwicklung. Und es gibt ja Gott sei Dank auch in Afrika andere Beispiele, das ganz gut geht. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Botschaft in Ghana aufgemacht, einem Land, das also schon mehrfach jetzt gute und organisierte Transitionen auch von Regierungen gehabt hat, wo du sagen kannst, das Politische ist auch halbwegs gefestigt und wo auch die Entwicklung vorangeht. Nicht?
Absolut.
Also andere Länder ebenfalls.
Afrika ist ja ein großer Kontinent mit vielen Ländern und wir sprechen, ich habe ganz bewusst Niger gewählt, weil das eben auch erst vor kurzem veröffentlicht wurde, dass es wirklich das wasserärmste Land derzeit auf der Erde ist.
Also ich bin ja sehr froh, dass wir nach wie vor in Niger auch tätig sind. Wahrscheinlich auch in einem sehr prekären Umständen, aber es sind ja einige andere auch weggegangen.
Ja, ich glaube, aber nicht weg. Aber auch in Afghanistan haben viele Organisationen das Land verlassen nach der Machtübernahme der Taliban. CARE hat sich dagegen entschieden, weil, das muss man schon sagen, die Zivilbevölkerung in entlegenen Gebieten leidet am allermeisten unter den Situationen und es wäre eigentlich... Natürlich kann man das ideologisch diskutieren und auch betrachten, wie man möchte. Aber CARE hat sich dazu entschlossen zu sagen, wir machen unsere Arbeit weiter, so gut es geht, weil wir haben in vielen Ländern äußerst prekäre Arbeitsbedingungen. Ja. Und das ist ja aber das humanitäre Mandat, gilt ja unabhängig von den politischen Zuständen, die wo sind. Das heißt, solange es unseren Kollegen und Kolleginnen, die in der Regel immer von vor Ort oder aus der Region sind, möglich ist, noch ihre Arbeit einigermaßen zu verrichten, wird CARE in diesen Ländern auch vor Ort bleiben.
Ich finde das auch vollkommen richtig. Es ist natürlich ein gewisses Dilemma und ich kenne das Argument aus vielen Diskussionen, wo dann Leute sagen, na bitte, wie können Sie dort noch? Nicht? Das ist doch unmöglich, können Sie im Taliban, der unterstützt sein furchtbares Regime. Ja, aber auf der anderen Seite, man tut auch so viel für die Menschen, ja. Und das ist die humanitäre Hilfe, wo die Wirtschaft vollkommen zusammengebrochen ist, das Land sich zunehmend isoliert. Man kann die Menschen nicht einfach sich selbst überlassen.
Genau, das die humanitäre Hilfe hilft allen zivilen Personen.
Nicht?
Genau.
In der Situation.
Genau. Und also da geht's von Hunger über Basismedizinversorgung. Also da geht's wirklich um ganz Wasserversorgung in Niger, Basislandwirtschaft, solche Dinge. Also da geht's wirklich um ganz einfache Dinge. Und wie ich gesagt habe, man kann das natürlich unterschiedlich sehen, aber CARE folgt dem humanitären Mandat und ich persönlich finde das auch finde das richtig. Wir können nicht in die Zukunft schauen und wahrscheinlich ist das auch gar nicht schlecht, dass wir das nicht so gut können. Aber wenn du jetzt so auf die nächsten 3 bis 5 Jahre schaust als Vorständin von CARE Österreich, wo siehst du die großen Herausforderungen, die da vor uns liegen?
Also die großen Herausforderungen im Moment sehe ich eigentlich in der Aufgabe zu verhindern, dass ein internationales System, das aufgebaut wurde, vollkommen aus den Schienen gerät. Seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, dass es völlig aus den Schienen gerät und in die Irre läuft und vernichtet wird. Wir haben da nicht nur, da spreche ich auch aus Österreich, wir sind Sitzstaat der Vereinten Nationen, wir sind Sitzstaat der OSZE. Also wir haben jedes Interesse und auch ein hohes Maß an Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das stabil bleibt. Ich mache mir Sorgen über den Nahen Osten. Ich glaube, dass da die Gefahr besteht, dass wirklich das... sozusagen ein Flächenbrand wird. Ja?
Noch mehr als es schon ist.
Noch mehr als es jetzt schon ist. Und dass diese Konflikte Iran, Saudi-Arabien, Syrien, Irak, Hisbollah, Israel, Hamas und so weiter, dass das alles irgendwie außer Rand und Band gerät. Und ich erinnere mich an eine Rede, die Bundeskanzler Kreisky einmal gehalten hat, wo er gesagt hat, es besteht die große Gefahr, wenn es uns nicht gelingt, die Konflikte einzeln zu lösen, dass das alles zu einem größeren Konflikt wird, den ich dann nicht mehr beherrschen kann. Und diese Gefahr besteht meiner Meinung nach. Und als dritten Punkt muss man doch auch darauf hinweisen, dass wir es gerade auch in der Region, aber auch darüber hinaus jetzt in den USA, es zu tun haben mit Führungspersönlichkeiten, die sich an ihr Amt klammern, um sich damit auch vor strafrechtlicher Verfolgung zu schützen. Das betrifft den Trump, das betrifft den Netanyahu, das betrifft den Erdogan, das betrifft weiß Gott wie viele andere. Und das ist eine meiner Meinung nach katastrophale Schlussfolgerung für das Ansehen der Politik und auch für politische Arbeit in der Zukunft.
Jetzt gibt es sehr viele junge Menschen, die sich engagieren, die sich nicht nur in Umweltfragen engagieren, sondern sich durchaus auch bei Organisationen wie CARE engagieren. Und es gibt auch einen Haufen jüngere Menschen, die vielleicht unserem Podcast zuhören. Du mit all deiner Erfahrung und Lebensweisheit, manche Menschen wollen keinen Rat geben, aber was ist denn Rat, wenn heute ein junger Mensch von 20 Jahren oder jünger auf die Welt schaut und sich denkt, um Gottes Willen, was soll ich denn da noch machen? Geht sich das für mich, wird das überhaupt noch ein spannendes, interessantes Leben? Was würdest du denen raten?
Also was ich ihnen raten würde, ist erst einmal nicht zu sagen, oh Gott, was für eine schreckliche Situation. Ja? Sich zu engagieren. Bildung ist wahnsinnig wichtig.
Auch bei uns.
Augen offen halten, raus aus dem Land, raus aus der eigenen Komfortzone, Dinge erfahren. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn das jetzt so diese Diskussion über Trigger Warnings, ja, ich kann mich in meiner Komfortzone nicht stören lassen. So, das wäre ganz falsch. Ich habe zwei Enkel, die Isabel und den Gideon, beide sind ja schon... Also Isabel hat gerade ihr Studium beendet, Gideon ist dabei, es zu tun. Die engagieren sich, ja, in der Umweltpolitik. Isabel ist wahnsinnig engagiert in der Friedenspolitik, vor allem auch mit Hinblick auf den Nahen Osten. Das ist, darauf kommt es an. Also nicht zu sagen, oh Gott, das ist alles schwierig und ich will eigentlich nicht das schmutziges Geschäft und so. Engagement ist wichtig. Und dieses Engagement, für dieses Engagement muss auch Substanz haben. Und diese Substanz kriegst du eben durch Lernen, Erfahrungen sammeln und den Blick in die Welt offen halten.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen auch die Gelegenheit haben, ihre ganz persönliche Komfortzone zu verlassen und den Blick wirklich in die Welt richten und einen positiven Blick in die Welt richten. Ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank, liebe Eva. Heute bei uns zu Gast Frau Dr. Eva Nowotny. Vielen Dank, Eva.
Herzlichen Dank auch dir für das gute Gespräch.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.